Liebe Patientin, lieber Patient, mein Name ist Christian Elger. Ich bin Neurologe und spezialisiert auf Epilepsie und möchte heute in diesem Podcast diese Interaktion zwischen Arzt und Patient ein bisschen besprechen. Leider ist in vielen Praxen nicht so sonderlich viel Zeit und der wichtigste Faktor bei diesem Zeitmanagement wäre, wenn der Patient seine Fragen nicht erst überlegt, sondern am besten mit seinen Fragen kommt. Ich mache es immer so, dass ich dem Patienten sage, schreiben Sie alle Fragen auf. Egal, wenn Sie nachts aufwachen und sagen, ich muss das noch wissen, ich muss das noch wissen, was noch wissen. Sie können mir sogar die Liste vorher schicken, wenn Sie das wollen. Und dann kann ich mich besser vorbereiten, kann zusammenfassen und sagen, die zwei, drei Dinge, die sind alle dasselbe. Und dann kann ich innerhalb von 5 Minuten Ihre ganzen Fragen beantworten. Und Sie haben sich vorher mit den Fragen beschäftigt. Damit erinnern Sie auch besser, was ich Ihnen sage. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass im Arzt-Patienten-Gespräch der Patient vielleicht 20% versteht, aber auch deshalb, weil er so viel Neues geboten bekommt, dass er gar nicht weiß, was für ihn wichtig ist. Das Wichtigste vielleicht an erster Stelle ist, für den Arzt, aber von der Patientenseite, dass sie die Angst vor einer Epilepsie verlieren. Ich erzähle immer den bekannten Umstand, dass Julius Caesar eine Epilepsie hat und nicht nur den halben Mittelmeerraum erobert hat, die damalige wichtige Welt, sondern auch Kleopatra. Das heißt, es gibt keine Grenzen in der Epilepsie. Kann die schönste Frau der Welt bekommen und kann noch genügend Land gewinnen und als Imperator dann nicht zu Tode kommen, weil die Epilepsie die Ursache ist, sondern weil man sich als Diktator gebiert und dann erstochen wird. Die Caesar-Geschichte hilft immer, weil sie auch ein bisschen Spaßcharakter hat, hilft dem Patienten, dass er die Dinge etwas lockerer sieht. Zweite wichtige Verständnisseite von dem Patienten: Es gibt ganz selten Anfälle, die das Gehirn schädigen. Anfälle sind sehr kurz. Selbst ein schlimm aussehender tonisch-klonischer Krummalanfall, wo sich der Patient verkrampft, vielleicht sogar blau im Gesicht wird, dauert in aller Regel weniger als 2 Minuten und dann erholt sich der Patient. In der Zeit tritt kein Schaden im Gehirn auf. Es gibt gute Untersuchungen auf tierexperimentellem Niveau, dass einzelne Anfälle nicht schädlich sind, auch wenn sie große epileptische Anfälle sind. Und selbst bei kleinen epileptischen Anfällen ist es so, dass wahrscheinlich gar nichts passiert. Wir haben Patienten mit Anfällen aus dem Stirnlappen, die eine kleine Missbildung im Gehirn haben, die nach 30 Jahren nach Anfallsbeginn operiert werden und die voll leistungsfähig sind, obwohl sie teilweise 6, 7 Anfälle pro Tag haben, über 30 Jahre hinweg. Also man muss von einem normalen epileptischen Anfall keine Angst haben. Das ist ein wichtiger Punkt in der Arzt-Patienten-Interaktion, dass wenn Ihr Arzt das Ihnen in der kurzen Zeit das nicht vermittelt, dass Sie das wissen, dass vor einem Anfall zunächst mal keine Angst zu haben ist und das nicht schlimm ist. Ein zweiter wichtiger Punkt, den der Patient mit dem Arzt auch erarbeiten muss, ist der, wie wichtig ist in dem Gesamtgeschehen des Patienten der epileptische Anfall. Ich sehe häufig schwerbehinderte Kinder, zum Beispiel aufgrund eines genetischen Defektes oder eines geburtstraumatischen Schadens, die nichts können. Die sind an allen 4 Extremitäten mehr oder weniger bewegungslos. Sie liegen im Bett, tun nichts, haben keine kognitive Entwicklung. Und leider auch der Arzt, aber der Patient sieht immer wieder den Anfall, der korrigiert wird. Das Kind kriegt immer mehr Medikamente, ist noch stärker sediert. Und die kleine Entwicklungschance des Kindes, die noch vorhanden ist, wird durch eine viel zu starke Anfallstherapie behindert. Man muss sich bei Anfällen immer überlegen, wie viel das bei dem einzelnen Patienten bedeutet. Wenn ein Patient 5 Anfälle in der Nacht hat, ein junger Mann, dann ist das vielleicht schlimm, wenn seine Freundin bei ihm übernachtet und das noch nicht kennt. Aber sonst steht er am nächsten Morgen auf, kann zur Arbeit fahren. Wenn das längere Zeit ist, kann er sogar Auto fahren, kann jede Tätigkeit wahrnehmen. Man würde einen solchen Patienten nicht mit vielen, vielen Medikamenten so hoch dosieren, dass er in seiner Alltagstäglichkeit und in seiner Fähigkeit, auch mit seinen Freunden zu leben, das heißt Lebensqualität zu haben, beeinträchtigt sein, weil die Anfälle ganz wenig beeinträchtigen. Sie haben nur ganz wenig Zeit. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Anfall 2 Minuten dauert und dieser Anfall noch eine Erholungszeit von vielleicht 20 Minuten hat und der Patient hat 3 Anfälle im Monat, dann ist insgesamt eine ganze Stunde von all den Stunden des Monats weg. Und wenn man Medikamente gibt, die man ja dauerhaft geben muss, dann können viele, viele Stunden in dem Monat beeinträchtigt sein durch die Medikation, um etwas zu finden, was relativ kurz ist. Das heißt, man muss mit seinem Arzt zusammen überlegen, wie wichtig ist für mich eine vollständige Anfallskontrolle, wie gut kann ich mit einzelnen Anfällen leben und wie ist das ausbalanciert mit meiner Medikation. Das ist ein wichtiger Punkt. Eine Aussage ist ganz hart zu sagen, große tonisch-klonische Anfälle sollten nicht toleriert werden. Das heißt, hier muss man intensiv therapieren, bis sie weggehen, weil die eine Gefahr in sich bergen, dass man an einem SUDEP verstirbt, das heißt einem plötzlichen unerklärten Tod eines Epilepsiepatienten. Aber sonst ist das ein Abwägen der verschiedenen Anteile und ich komme nochmal auf Cäsar zurück. Cäsar ist nicht therapiert worden, es gab keine Medikamente zur damaligen Zeit. Es haben allerdings 2 Sklaven auf ihn aufgepasst, dass er nicht unverhältnismäßig stürzte und sich dabei verletzte. Das können wir uns heute schlecht leisten. Deswegen haben wir auch die Medikamente zur Verfügung. Der 3. Punkt, der mit dem Arzt besprochen werden muss, ist, was mache ich? Das ist immer ein ganz großes Problem, wenn man eine 2. Grunderkrankung hat. Wie ist die Wechselwirkung der Medikamente? Muss ich dabei aufpassen oder muss ich nicht aufpassen? Was mache ich, wenn ich zu viel Medikamente eingenommen habe, weil ich aus Versehen die doppelte Dosis genommen habe? In der Regel ist das kein Problem. Man ist vielleicht mal für 2 Stunden etwas schwindelig, dann ist das vorbei. Was mache ich, wenn ich Medikamente vergessen habe? Kann ich dann die doppelte Dosis abends nachnehmen? Das alles liegt daran, wie viele Medikamente ich insgesamt nehme. Und der Arzt weiß dann, das ist ganz an der Obergrenze. Da kann man auch mal ein bisschen Pause machen, wenn man 2 Jahre keinen Anfall hatte oder überhaupt sehr selten Anfälle hatte. Wenn man aber jedes Mal mit einem Anfall reagiert, muss man lieber eine Überdosierung kurzzeitig in Kraft nehmen. Bei Frauen ist der wichtige Aufklärungsanteil die Schwangerschaft und die Empfängnisverhütung. Ich will nicht auf Einzelheiten eingehen, sondern nur auf einen Erfahrungspunkt, den ich immer wieder sehe. Ich ermutige Frauen, die gerne Kinder kriegen wollen, wenn sie epilepsiekrank sind, auch diese Kinder zu kriegen. Die Wechselwirkung der Medikamente in der Frühschwangerschaft ist relativ klein. Die Zahlen werden manchmal falsch dargestellt. Ich mache ein Beispiel. Das Beispiel ist, ich nehme Medikament X in der Schwangerschaft und im Vergleich mit Zahlen, die auch nicht so ganz genau sind von gesunden Frauen, verdoppelt sich das Risiko für eine Missbildung des Kindes, wenn sie in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft eingenommen werden. Wenn der Arzt das so darstellt, kriegt die Patientin einen großen Schreck und sagt, will ich dieses Risiko wirklich eingehen? Komme ich von der anderen Seite und ich sage, ich habe 100 Kinder, wie viel davon sind betroffen? Dann sind bei gesunden Frauen, die keine Medikamente eingehen, nicht rauchen, keinen Alkohol kriegen, sind vielleicht 2,5 bis 3% betroffen. Und wenn ich das Medikament XY nehme, sind 5% betroffen. Das heißt, die Risikosteigerung ist nur 2%, wenn ich von der Seite der Gesunden komme. Damit hört sich die Aussage viel, viel weniger dramatisch an und Frauen fühlen sich ermutigt, ihren Kinderwunsch, den sie haben, zu erfüllen. Am besten ist es immer, wenn man sich ein bisschen beliest. Das Belesen über Dr. Google, ich sage das selbst zu Hause, häufig zu meiner Frau, die sagt, ich habe nachgelesen, das ist das und das, was der Sohn XY hat. Und dann sage ich immer, ja, in Wirklichkeit ist es doch was anderes. Dr. Google kann nicht sehr genau sein, aber es gibt eine ganz gute Informationsebene im Hintergrund und das kann Grundlage für eines Arzt-Patienten-Gespräches sein, wobei der Patient hier seine Nöte äußert. Also Sie haben eine Frage, gucken im Internet nach, sollten Sie aber immer mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen, da die Internetinformation häufig so pauschalisiert ist, dass sie ihre individuellen Dinge zu wenig berücksichtigt und damit auch Falschaussagen, Ängste auslöst, die in einem Gespräch einfach gelöst werden können.